Durch den Film The Green Light denke ich, wenn ich grün höre, denke ich an die ganzen Geschäftsberichte, die ich durchgefräst habe, die alle grün eingefärbt sind, an die ganzen Webseiten der ganzen Konzerne, die grün sind oder wo irgendwelche Bäume zu sehen sind. Oder ich denke an die vielen Logos, die Konzerne so ins Grün gerückt haben und natürlich in diese Richtung. Ja. Die Farbe für einen Erdölkonzern ist sicherlich eine andere als für andere Firmen. Arschgrau vielleicht.
Werner Bothe ist Filmemacher. In seinem jüngsten Dokumentarfilm The Green Lie geht es um grüne Versprechen, mit denen Konzerne ihre Produkte bewerben. Versprechen von Nachhaltigkeit, Fairness oder Umweltschutz. Gemeinsam mit der Journalistin und Buchautorin Katrin Hartmann lüftet er diese grüne Mäntelchen und er entdeckt: Die Palmölproduktion vernichtet nicht weniger Regenwald, nur weil das Palmöl nun das Zertifikat des Roundtable of Sustainable Palm Oil trägt. Die Folgen des Blowouts der Bohrplattform Deepwater Horizon sind nicht beseitigt, nur weil darüber nicht mehr geredet wird. Und Elektroautos, wie der schicke Tesla, fahren letztendlich immer noch mit Braunkohle. Ganz wie die ersten Dampflokomotiven.
Bei The Green Lie geht es ja darum, dass das Publikum sieht, wie schnell die Personen das Wort Nachhaltigkeit auf ganz besondere Art und Weise verwenden, beziehungsweise wie schnell sich Konzerne oder halt die Vorstände der Konzerne halt präsentieren als die Weltretter.
Konzerne handeln nicht von sich aus ethisch. Bothe zeigt aber auch, dass die vielbeschworene Macht des Konsumenten nicht ausreicht, einen Wandel herbeizuführen.
Ich habe mit vielen geredet, die das unterstreichen, dass das wichtig ist, dass die Gesetze der Natur und die Menschenrechte vor Profit gestellt werden. Das Problem ist nur, dass sie es in ihrem Bereich nicht tun können, weil dann werden sie morgen den Job los. Ne? Weil die Konkurrenz wird das wahrscheinlich nicht gleich tun. Und das heißt, das ist eine Veränderung oder ein Systemwandel, der nicht aus dem Konzern oder aus der Industrie kommen kann. Der kann nur von den Bürgern in Bewegung gesetzt werden.
Zitat aus der Mai-Ausgabe des Raiffeisenblattes, einem Fachmagazin für Führungskräfte im Bankensektor. Als Genossenschaftssektor verstehen wir unter nachhaltigem Wirtschaften die langfristige wirtschaftliche Förderung der Interessen unserer Mitglieder und der ländlichen Regionen. NGOs werden unter Nachhaltigkeit möglicherweise etwas anderes verstehen.
Ich finde das ganz gut, wenn Menschen nicht mehr das Wort nachhaltig ernst nehmen, weil Nachhaltigkeit ist ein Gummiwort, das einfach jeder auf seine Art verwenden kann. Ich kann sagen, ich beute meine Mitarbeiter nachhaltig aus. Da gibt es ja viele unterschiedliche Formen und es hat keinen Wert, dieses Wort. Wenn man sagt, ökologisch und sozial gerecht, dann wäre das etwas anderes. Nur würden dann relativ wenige Produkte überbleiben. Ne?
Wenn wir nur anders konsumieren würden, wäre die Welt eine bessere. Das ist das Motto, das hinter dem Lebensstil der sogenannten LOHAS steckt, die einem Lifestyle of Health and Sustainability anstreben. Doch wie konsumiert man anders? Wie konsumiert man besser, nachhaltiger? Indem man sich die Verpackungshinweise der Produkte ganz genau anschaut? Greenpeace hat 25 Gütesiegel für umweltfreundliche, nachhaltige, naturschonende oder dem Tierwohl dienende Produkte unter die Lupe genommen. Nur die Hälfte davon stuft Greenpeace als vertrauenswürdig oder sehr vertrauenswürdig ein.
Ich brauche ja schon eine Doktorarbeit, wenn ich einfach nur die Biosiegel oder die Richtlinien der verschiedenen Biosiegel miteinander vergleichen will.
Den Konsumenten kann nicht die gesamte Verantwortung übertragen werden, meint Bothe.
Man muss die Verantwortung dorthin geben, wo sie hingehört, nämlich zu den Konzernen, die dafür verantwortlich sind, dass es eine Situation gibt, dass Produkte hergestellt werden auf dem Markt und auf dem Markt sind, die umweltschädigend sind, Menschen ausbeuten bis hin zu Menschen das Leben nehmen. Und das ist einfach eine untragbare Situation und dagegen muss man sich als Bürger wehren. Nebenbei hat man natürlich die Verantwortung, behutsam Produkte zu wählen. Aber wir haben auch das Recht, das einzufordern, dass solche Sachen nicht mehr auf den Markt kommen dürfen, beziehungsweise gar nicht hergestellt werden dürfen.
Werner Bothe veröffentlichte 2009 Plastic Planet, ein Dokumentarfilm über die Allgegenwärtigkeit von Kunststoffen und über die Gefahr, die davon ausgeht. Der Film erregte einiges Aufsehen, die Kunststoffindustrie versuchte ihn zu boykottieren. Der Film führte aber auch dazu, dass Babyschnuller und Babysauger die das hormonell wirksame Bisphenol A enthalten, vom Markt genommen wurden. In Population Boom widmet sich Werner Pothe dem Bevölkerungswachstum und hinterfragt das Dogma der drohenden Überbevölkerung. Die Überwachung durch allgegenwärtige Kameras, Handys und durch das Internet ist Thema seines Films Alles unter Kontrolle. Mit dem Thema des Greenwashing begann sich Werner Pothe zu beschäftigen, als ihm jemand am Rande eines Filmfestivals ein unmoralisches Angebot unterbreitete.
Auf die Idee bin ich gekommen 2010, da habe ich den Film präsentiert bei den Filmfestspielen in Berlin. Und da kam ein Herr zu mir nach der Vorführung und hat sich vorgestellt als Prädikat- und Siegelhersteller und hat gesagt, Herr Pothe, Sie werden doch sicher jetzt einen neuen Kinofilm machen, wollen Sie dem nicht das Prädikat CO2-neutral geben? Und ich habe gesagt, CO2-neutral, das kann nicht funktionieren. Filme machen hinterlässt einen immensen ökologischen Fußabdruck. Ich fliege mit einem Filmteam nach Asien, nach Amerika, das geht sich nicht aus, ne? Sagt er, kein Problem, zahlen Sie 3.000 Euro, dann können Sie das Siegel verwenden. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, habe mir gedacht, okay, das klingt nach einer grünen Lüge, also habe das dann nachrecherchiert, wie die CO2-Kompensationszahlungen sind und wie, was da alles für Schindel da getrieben wird und habe das weitergemacht.
In seinen Filmen spielt Werner Pothe die Figur des Durchschnittsmenschen, der sich Fragen stellt. Mit diesen manchmal naiv wirkenden Fragen konfrontiert er seine Gesprächspartner. Ein Stilmittel, das die Zuschauer in die Thematik hineinzieht, sie zu direkt Betroffenen macht. Werner Pothe erzählt, wie er dieses Stilmittel entwickelt hat.
Ich habe den Film Kurt Riedel, der Gladiator, gemacht. Das war über einen Opernsänger, der so zwei Opern an einem Tag singt. Bin dem hinterhergerannt mit der Kamera, mit dem Kamerateam. Und wie der Film fertig war, habe ich bemerkt, da fehlt irgendwas. Das geht irgendwie nicht auf. Man merkt nicht, dass, wie schnell der unterwegs ist von einer Oper zur anderen. Und habe dann einfach hinterher quasi mich hineingedreht als Repräsentant des Filmteams, der halt einfach verzweifelt versucht, den nicht aus den Augen zu lassen und der ihm dann aber auch entflüchtet. Und plötzlich war ich halt da mal drinnen. Das hat sehr gut funktioniert. Der Film war nominiert zum Europäischen Fernsehpreis in Frankreich damals. Daraufhin habe ich das weitergezogen, habe auch bemerkt, dass wenn ich die Geschichte aus meiner Sicht erzähle, dann tue ich mir leichter und es ist irgendwie ehrlicher und zeigt einfach ehrlicher, was mir da begegnet. Und der zweite Schritt war dann ein Film, den ich für ein ORF gemacht habe, wo meine Großmutter im Koma lag und der Film war eine Suche nach dem Heiligen Gral, den ich dann quasi gefunden habe in Spanien, in Valencia, in der Gralskapelle, gezeigt von den Rittern des Heiligen Grals, den Gralsrittern. Und die haben mir den in die Hand gegeben und ich durfte den halten, was eigentlich ganz besonders ist. Und so. Und ich habe gesagt, und du, Scherben, habe ich gesagt, wenn du helfen kannst, dann hilf meiner Großmutter. Und sie war am nächsten Tag quasi tot. Das hat mich so bewegt, da reden wir von Gründonnerstag und sie ist am Karfreitag gestorben. Also das ist ja ein Zeichen, dass sich der Parsifal, also der Gralssuchende, sein Leben da hineininterpretiert. Und das wollte dann im Film auch machen. Da hat der ORF gesagt, nein, wir wollen keine persönlichen Geschichten. Und der Film ist schlecht geworden und ich habe gewusst, wenn ich das so erzählt hätte, wie ich wollte, dann wäre es gut geworden.
Für den Film The Green Lie holte sich Werner Pothe Unterstützung von der Journalistin Katrin Hartmann. Zu zweit in einer Art Doppelkonferenz führen sie durch den Film. Pothe ist der Schelm, der Fragen stellt. Hartmann ist die Weise, die Antworten gibt.
Das, was ich beim Film machen schon versuche, ist, dass es halt immer wieder unmittelbar ist. Und das war ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel die Katrin Hartmann in den Film geholt habe, als quasi Filmpartnerin, dass ich unmittelbar auch meine direkten Emotionen mit jemandem besprechen kann. Weil ich draufgekommen bin, bei den anderen Dokumentarfilmen habe ich das dann immer aus dem Off, also der Sprecher aus dem Off, unsichtbar drüber gesprochen und es hat nie so viel, habe ich das Gefühl, nie so emotional das Publikum gepackt, als wenn man die Person dann wirklich dort sieht und reden sieht und das Empfinden sieht.
Die Unmittelbarkeit und Spontaneität der Interviews ist nicht nachgestellt. Sie beruhen aber auf ausgiebiger Recherche.
Die Vorbereitungen sind sehr penibel. Also da bereite ich ja nicht nur vor, sondern es bereiten ja viele Menschen aus dem Rechercheteam quasi die Interviews vor. Das heißt, ich bin ja ziemlich genau über das Umfeld, über das Leben, über die Arbeit meines Interviewpartners informiert. Ich treffe ihn aber für den Film wirklich zum ersten Mal. Ich habe auch noch nicht mit der Person telefoniert, einfach um diese Spontanität oder den Moment einfach wirklich zu erleben, so wie er wirklich ist, wie die Person auf mich zugeht. Und dann greife ich natürlich zurück auf das, was ausrecherchiert wurde, was ich weiß. Also wir wissen ja fast alles. Wir wissen ja den Grundriss der Büros teilweise, gerade dass wir die Unterhosenfarbe nicht wissen.
Nicht immer ist es einfach, die Rolle des fragenden Jedermanns aufrecht zu erhalten.
Die Personen wissen natürlich immer mehr jetzt über mich. Es kommt schon mal vor, dass ein Interviewpartner, wo ich mir denke, der muss ja eigentlich sich urfreuen, dass ich bei ihm bin, weil ich kann ja den nur gut präsentieren, weil das ist, ne? Ich merke, dass die Person so zurückhaltend ist, ne? Und das ist schon ein paar Mal jetzt auch passiert, dass ich dann gesagt habe, was ist los, wieso und so weiter, wieso sind sie so, da ist irgendwas, ne? Also das ist dann halt schon ein Gespür, dem ich dann halt folge und dann höre ich halt, ja, naja, ich habe den Film gesehen und so weiter und ich weiß jetzt nicht, wie sie mich, du mich, je nachdem halt präsentierst. Also es war am Anfang schon leichter, weil ich da quasi so der No-Name war, den man eher mal von Anfang an völlig unterschätzt.
Wie schwierig ist es, Gesprächspartner zu finden, die bereit sind, im Film aufzutreten?
Den Prince Charles wollte ich für einen Film interviewen und da wurde mir dann mitgeteilt, dass eine ziemlich hohe Summe bezahlt werden müsse in seine Foundation und dann war die Abwägung, bringt's das, soll man das machen? Also bei Dokumentarfilmen darf man ja die Menschen nicht bezahlen, die Interviewpartner, weil sie ja dann quasi Schauspieler wären. In dem Fall wäre das irgendwie so ein komisches Schlupfloch gewesen und da haben wir dann davon abgesehen. Einfach, es war mal unangenehm. Elon Musk haben wir nicht kontaktiert, das war nicht notwendig, weil wir haben die Sätze gehabt, die wir von ihm wollten, ne?
Es ist desillusionierend, der ökologischen Zerstörung hinterherzureisen und mit dem Zynismus der Verantwortlichen konfrontiert zu werden.
Negativ in Erinnerung geblieben, also von den vielen Vernichtungen und Katastrophen, die wir gesehen haben, ist sicherlich der verbrannte Regenwald, weil man da halt auf diesem riesengroßen Feld, Aschefeld gestanden bin, nur Asche, nur kein Ton war zu hören, in der Ferne hat man irgendwie ein paar Bäume noch gesehen und hat gewusst, hier war Regenwald, lebendiger Regenwald mit Tieren, mit Vögeln, mit Pflanzen mit und so weiter und das ist einfach niedergebrannt worden und man ist beim Gehen über diese Asche hat man nur so das Geräusch der Asche und der Schritte gehört, man hat nicht mal eine Fliege vorbeifliegen hört, da war nichts, es war Totenstille, das war echt so Endzeitstimmung und das hat, also obwohl ich als Filmemacher ja da vorbereitet bin, unendlich viele Videos gesehen habe und Fotos und Interviews darüber und gelesen habe. Positiv in Erinnerung geblieben ist mir natürlich das Interview mit Noam Chomsky, weil ich ihn von vornherein einen der größten Intellektuellen der Welt finde und das Interview einfach so packend war, dass ich jeden Satz eigentlich, bei jedem Satz habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich ihn verstanden habe und ich hätte eigentlich ein Interview aus 60 Minuten lang schneiden können, also gar nicht schneiden müssen.
Wie reagieren die betroffenen Konzerne auf den Film?
Das wäre so schön, wenn wir geklagt werden würden, weil das wäre eine Bombenwerfung für den Film. Aber da sind die Unternehmen oder die Personen, glaube ich, also mit denen ich es jetzt zu tun habe, schon zu clever. Also die kennen den Barbara Streisand-Effekt, da lässt sich keiner auf eine Klage mehr ein, leider Gottes.
The Green Lie zeigt, dass Kritik an verantwortungslos handelnden Konzernen weltumspannend ist.
Im Film sieht man, in anderen Ländern ist es auch so, und das ist etwas, was mich ja auch so fassungslos macht, dass es eigentlich so unendlich viele Menschen, so unendlich viele Bewegungen, so unendlich viele Initiativen, Organisationen gibt, die alle sagen, die Macht der Konzerne muss ein Ende nehmen. Wie gibt es das, dass das sich nicht ineinander fügen lässt? Das ist ja wirklich absurd.
Das Problem ist aufgezeigt. Die Fragen sind gestellt. Der Finger liegt dort, wo es weh tut. Aber was ist die Antwort?
Es gibt ja auch nicht diese eine Lösung, zum Glück, dazu ist das Ganze ja zu komplex. Aber ich glaube, dass eines der großen entscheidenden Sachen, die vieles in eine bessere Richtung rücken können, eine Umwandlung des Systems in ein globales demokratisches Wirtschaftssystem ist. Wie das ausschauen wird konkret, darüber zerbreche ich mir seit Ewigkeiten den Kopf und hoffe, dass da einfach auch durch den Film Leute auf die Idee kommen, wie man das einfach strukturiert oder wie man das aufbaut, wie man das überhaupt bewerkstelligen kann, weil ich meine, okay, ein demokratisches Wirtschaftssystem kann ich mir noch vorstellen, aber global, wie man das durchsetzt, das ist natürlich eine große Herausforderung. Aber ich glaube, dass es keinen anderen Weg gibt, weil die Vernichtung einfach voranschreitet und immer ärger wird. Ich handle mich ja von einem Film zum nächsten. Also ich behandle ein Thema bei einem Film, dadurch entsteht ein nächstes Thema, dann versuche ich dort irgendwie so, ich frage mich die ganze Zeit, wonach suche ich eigentlich? Ich versuche halt irgendwie so eine Ungerechtigkeit vielleicht aufzudecken oder ich weiß es nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass ich immer näher dorthin komme, wo es juckt oder wo so die Lösungen vielleicht zu finden sein könnten.